Texte für uns überhaupt. Heute Morgen lese ich euch den Bibeltext. Das ist auch mal was Schönes. Sobald ich dann meine Bibel in der Hand habe, möchte ich dann mit euch gern reinschauen in den Epheserbrief. Und ihr habt ja alle eure Outdoor-Bibeln dabei, oder? Ja, hier, perfekt. Die Leute, die das auf dem Smartphone haben, die sind immer gut gerüstet und können sich da reinklicken oder so. Epheser Kapitel 2, und weil es so schön ist, lesen wir einfach das ganze Kapitel. Ja, das ist nämlich wirklich toll, was Paulus hier schreibt. Das heißt, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen an Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu erschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an eurem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch alles das ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Kapitel, das so toll auf den Punkt bringt, was du in unserem Leben getan hast. Da kann man sich wieder richtig neu dran freuen. Und ich bete um diese Freude heute für morgen, für jeden Einzelnen. Und ich bete, dass du durch diese Worte neu zu unserem Leben sprichst und uns veränderst. Amen. Vor 2 Wochen waren wir noch auf dem Bundescamp der Royal Rangers. Ganz viele von hier waren mit dabei. Wir haben uns zurückversetzt in das Jahr 1514. So die Zeit dann auch von Luther war ja auch, hat sich vom Ort her angeboten. Wir waren nur ungefähr 20 Kilometer von der Wartburg entfernt, in der Luther das Neue Testament übersetzt hat. Und irgendwie hat mich das auch zurückgebracht zu diesem Text. Ganz besonders zu einem Vers aus diesem Text, dem Vers 8, der vielleicht wie kein anderer im Neuen Testament so das Zentrale, was Martin Luther wichtig war, was dem Paulus wichtig war, was Gott in unserem Leben tut, das so richtig auf den Punkt bringt. Da heißt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Da steckt eigentlich alles drin, was wichtig ist. Wir sind gerettet durch Gottes Gnade und dazu braucht es einfach nur den Glauben. So einfach kann das sein. Das ist das Zentrum des Glaubens an Jesus Christus. Wobei man da ja schon mal innehalten muss und sich so manche christliche Vokabeln noch mal durch den Kopf gehen lassen muss, denn so selbstverständlich ist das ja alles gar nicht. Man muss ja sagen, Moment mal, wieso eigentlich gerettet? Von was denn? Ich bin ja jetzt nicht gerade in der Notlage. Es ist ja jetzt gerade so, als wäre mein Leben bedroht. Und okay, das kann ich jetzt natürlich alles theologisch hinterlegen irgendwie und kann über das ewige Leben reden. Und die Tatsache, dass ich vor Gott dann ganz anders dastehe, weil ich ja ein Sünder bin. Aber so ganz abwegig ist dann doch nicht, wenn ich dann sage, ja, aber weißt, so ein arger Sünder bin ich jetzt aber nicht. Mal ganz ehrlich. Also ich war ja jetzt nicht mit dem Vorsatz unterwegs zu sagen, schauen wir mal, was ich alles Schlechtes tun kann im Leben. Ja? Ich bin ja jetzt nicht rumgegangen und habe hier reihenweise Menschen geschädigt. Ja? Oder die schlimmsten Sünden begangen, dass die ganze Welt unter mir leidet oder sonst was. Sondern ganz ehrlich, und ich nehme mal an, das trifft doch auf die meisten, die heute Morgen hier sitzen, zu. Also ich war ja im Grunde genommen schon immer bemüht, ein Leben zu leben, das ganz in Ordnung war. So, ja. Klar macht jeder mal seine Fehler, aber so schlimm war es jetzt auch nicht, ja? Also vor allem nicht, wenn man das mal mit anderen vergleicht, wo es dann richtig schlimm wird, ja? Und da kannst du ja, als Deutscher kriegst du es ja sowieso eingetrichtert, was in unserer Geschichte unseres Landes schon alles passiert ist, ja? Und dann macht man das mal ganz krass und weißt du, wenn du mich neben einen Adolf Hitler stellst, dann bin ich ein Engel, ja? Also absolut, ja? Das ist gar kein Vergleich. Mein Leben war doch eigentlich in Ordnung so. Oder? Also das mit Rettung scheint da schon ein bisschen arg weit hergeholt, diese Sache. Ich glaube, das Problem ist, dass hinter dieser Aussage, die eigentlich logisch und nachvollziehbar ist und die von sehr, sehr vielen Menschen um uns herum auch immer wieder geteilt wird und manchmal vielleicht auch von uns selbst so insgeheim, dass da ein ganz großer Denkfehler dahinter steckt. Ich glaube, dass da ein grundsätzliches Unverständnis dahinter steckt, was eigentlich überhaupt das Problem ist. Dieses Problem, das die Bibel mit dem Wort Sünde bezeichnet. Worum geht's denn da? Wenn man Sünde gut verstehen will, dann hat sich's angeboten, einfach das Achtelfinale der WM 2014 anzuschauen. Deutschland gegen Algerien. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann. Das war wieder so eine richtige Zitterparty, wie es bei der WM einige gab. Ne? Also nach 90 Minuten stand es immer noch 0-0. Ja? Am Schluss ist dann zum Glück dann nach Verlängerung 2-1 ausgegangen und Deutschland war im Viertelfinale. Aber das Achtelfinale selber, naja, das war alles andere als zufriedenstellend. Wobei, da gab es ja schon so Momente, ja. 33. Minute, Löw hat sich richtig aufgeregt zur Seite am Platz, weil nichts lief in der ganzen Sache. Hat Kommandos aufs Feld geschrien, war wirklich sauer, man hat sein Gesicht angesehen. Miro Klose hat sich am Feldrand schon mal warm gemacht, weil die Stürmer, die auf dem Feld waren, die haben ja wirklich nichts geleistet in dieser ganzen Sache. Aber dann 34. Minute, zum ersten Mal in diesem Spiel gibt es mal was, was irgendwie halbwegs nach einem gescheiten Angriff aussieht. Mustafi geht links ganz weit nach vorne mit dem Ball und schafft dann eine geniale Flanke rein in die Mitte. Und in die Mitte kommt, na wer kommt da natürlich? Müller kommt da, ist ja ganz klar. Und der erwischt den Ball und der gerade noch so mit dem Kopf und zieht ab in Richtung Tor und es sieht genial auf und die Fans springen schon auf und jubeln und der Ball geht links am Pfosten vorbei. Ich weiß genau, das ist Sünde. Also nicht, dass Miro Klos, dass Müller kein Tor geschossen hat, ja. Na, aber das Wort allein, das die Bibel für Sünde benutzt, das heißt wörtlich übersetzt nichts anderes als am Ziel vorbei. Ja. Und weißt, im Leben, das Leben hat da ganz viel Ähnlichkeiten mit dem Fußball. Im Leben wie beim Fußballspielen geht es eben nicht darum, den Ball in die richtige Richtung zu schießen. Ja? Das Ziel vom Fußballspiel ist ja nicht, dass die Leute hinterher vom Feld gehen und sich auf die Schulter klopfen und war so ganz toll, ich habe 50 Mal den Ball in die richtige Richtung gekickt. Ja? Sondern das Einzige, was zählt beim Fußballspiel, ist, ob du das Tor triffst oder nicht. Ja? Und du kannst den genialsten Schuss von ganz weit hinten an allen Gegnern vorbeiziehen. Und wenn der nachher bloß den Pfosten trifft, dann war's nix. Ja? Und dann fällt mir so ein, mir als absoluten passionierten Nicht-Sportler, ja? Ich war ja in der Schule dann immer so bei denen, die im Sport die absoluten Versager waren. Ja? Und Fußball war ja so eine Sache. Ich habe eigentlich erst so vor ein paar Jahren, als ich als Erwachsener auch so mehr oder weniger mitreden zu können, wieder angefangen habe, mal so WM-Spiele anzugucken, eigentlich erst mal entdeckt, wie interessant Fußball sein kann, wenn du mal guckst auf die Taktik und so und wie die miteinander spielen und so. Das Fußball, das ich aus meiner Jugend kannte, das war ja was völlig anderes. Na, also wenn wir in der Schule Fußball gespielt haben oder auch mal bei uns in der Straße oben auf der Wendeplatte, wenn kein Auto kam, dann gab es ja immer so ein paar Supersportler, die waren immer ganz vorne, die waren immer am Ball und die Taktik im Fußball, die bestand eigentlich darin, dass wenn einer von denen den Ball bekommen hat, und da haben sie natürlich immer gleich, hier, abgeben, an mich, ja? Wenn einer von denen den Ball bekommen hat, hat er immer abgezogen. Egal, wo der stand. Das wurde immer ein Torschuss und meistens ging er daneben, weil es viel sinnvoller gewesen wäre, das an einen anderen Spieler abzugehen. Aber das Ziel war einfach, jeder wollte immer ein Mittelstürmer sein. Ja? Und Hauptsache drauf und Hauptsache ich. Ja? Und dann abgezogen und weit am Tor vorbei. So kenne ich Fußball von damals. Und ich hatte den Eindruck, dass es ganz viele Menschen gibt, die im Grunde genommen das Leben auch nicht anders führen. Ja? Da kommt mir irgendeine Gelegenheit und irgendeine Chance oder was, wo ich vielleicht eine Chance wittere, irgendeine Entscheidung, die es zu treffen gilt, kommt mir vor die Beine und was mache ich? Nicht lang übernehmen, zack, drauf abziehen. Es gibt ja manchmal dann auch Glückstreffer. Aber eigentlich wird so in den meisten Fällen nichts. Der entscheidende Fehler liegt darin, dass Gott mich geschaffen hat mit der Absicht, dass ich von vornherein nicht selber die Richtung meines Lebens bestimmen sollte. Sondern die Idee war, dass ich Gott nach der Richtung meines Lebens frage. Und da, wo das nicht stattfindet, wo ich selber die Richtung bestimme, wo ich selber einfach drauf los abziehe und sage, ich habe jetzt aber Lust, in diese Richtung zu ziehen und komme, was es wolle, ich ziehe mein Ding durch. Und wo das dann, weil wir Menschen halt so sind, in den meisten Fällen unweigerlich am Ziel vorbeischießt, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Ein Leben an dem eigentlichen Leben vorbei. Und das ist der Grund, warum man Paulus feststellen kann, es gibt niemand, der sich auf die Schulter klopfen kann und sagen, ich bin doch eigentlich ein toller Kerl. Weil wir alle nämlich wild rumgerannt sind und gesagt haben, oh, die Richtung gefällt mir, da auf geht's, los. Und nicht gefragt haben, was will eigentlich Gott jetzt? Das ist der Grund, warum ich Rettung brauche. Ich lebe am Leben vorbei ohne Gott. Und Gott rettet mich letztlich vor mir selbst. Weil ich nämlich das Problem bin mit meiner Idee, dass ich schon die richtigen Entscheidungen treffe und mein Leben schon selber leben kann. ist übrigens, wenn ihr mitschreiben wollt, der erste Satz, der da reingehört. Ich lebe am Leben vorbei und Gott rettet mich vor mir selbst. Das ist das Vorher, das Paulus hier beschreibt. Ein Vorher, das sicher nicht in allen Dingen völlig verwerflich ist und wo ich immer alles falsch gemacht habe. Aber ein Vorher, das halt trotzdem irgendwo am Gottes Ziel vorbeiging, weil ich mich nicht gekümmert habe, was Gottes Ziel eigentlich ist. Und klar gibt es da Unterschiede. Aber letztlich, wenn du zurückkommst auf den Fußballplatz, letztlich ist es völlig unerheblich, ob du 1 Meter oder 10 Meter am Tor vorbeigeschossen hast. Es ist halt kein Tor. Ja? Und deswegen brauche ich Rettung. Und deswegen tut es so gut, hier dieses Versprechen Gottes neu zu hören. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Da greift Gott ein und ändert die Richtung meines Lebens. Und da sind wir beim zweiten Schlüsselwort angekommen, bei der Gnade. Auch das ist so eine christliche Vokabel, die wir so belanglos dahin sagen und denken immer, wir wissen. Und vielleicht tut es uns ganz gut, immer wieder neu zu überlegen, was heißt Gnade eigentlich? Es gibt ein altes Pfingstjubellied, das das eigentlich in einem ganz tollen Satz zusammenfasst. Da heißt es nämlich, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das ist genau das, worum es bei Gnade geht. Gnade geht von der Feststellung aus, dass ich nichts vorzuweisen habe, wo Gott irgendwie sagen könnte, wow, das ist toll. Das ist mal ein toller Christ. Wenn die alle so wären wie der, das wäre wunderbar. Ja? Und weil du so toll bist, deswegen reiße ich die Himmelstür auf und sage herzlich willkommen. Dass wir alle dastehen eigentlich und feststellen müssen. Beim einen waren es vielleicht bloß 0,5 Zentimeter am Pfosten vorbei und beim anderen 50 Meter, aber dass wir alle sich sagen müssen, ich habe das Ziel verpasst. Und in diese trostlose Situation kommt Gott rein und sagt, genau deswegen kam Jesus. Deswegen kam Gottes Sohn Jesus und er starb am Kreuz für unsere Fehler, damit unsere Richtung sich ändern kann. Damit aus unserem vermurksten Leben wieder neu was werden kann. Und weißt du, ich frage mich, wie viele Fußballspieler schon auf dem Platz waren. Und ich bin mir sicher, in der 34. Minute dieses Achtelfinales, was hätte Thomas Müller dafür gegeben, wenn er den Ball nochmal zurückholen können hätte auf seinen Fuß? Ja? Und dann einfach ein halbes Grad weiter rechts rüberziehen können hätte. Das hätte wahrscheinlich gereicht. Aber der Ball war weg. Ja? Und da rein, in diese Situation, kommt Jesus. Und ich habe den Titel dieser Predigt deswegen gewählt als Reset. Und er stellt das Ganze wieder auf Null. Jesus sagt, es ist wie wenn man von Neuem geboren wird. Und wie oft hättest du dir das schon gewünscht in deinem Leben, dass einfach diese blöde Situation von gerade eben, dass man die nochmal wiederholen könnte und das mal besser machen. Und da kommt Gott und sagt, durch Jesus ist das Alte alles ungeschehen. Vergeben, weggenommen, im tiefsten Meer versenkt. Das zählt nimmer. Wenn wir das nachher in der Taufe darstellen, bildhaft, Paulus schreibt uns, der alte Mensch, der ich war, der ist mit Jesus gestorben und begraben. Und das ist diese Taufbewegung, die stellt es bildhaft dar. Da wird er ins Grab gelegt. Und dann schreibt Paulus weiter, und wie Jesus auferstanden ist zu neuem Leben, so hat Gott auch mir neues Leben geschenkt. Und dann holen wir dann die Täuflinge auch wieder hoch, ja. Und zwar nicht erst nach 5 Minuten, wenn keine Blase mehr kommt, ja? Sondern dann auch gleich als bildhafte Darstellung dessen, was Gott schon getan hat in ihrem Leben. Neues Leben geschenkt. Aber das Entscheidende ist immer, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist Gnade. Da haben die nichts dazu getan. Da habe auch ich nichts dazu getan. Und es gibt nichts, was man dazu tun kann. Und das Problem ist auch da, ich glaube, als Christen müssen wir da immer wieder aufpassen, weil wir ganz schnell dabei sind, hintenrum dann doch irgendwelche Gedanken einzuführen, die uns selber so einreden, dass man als Christ doch immer was machen muss. Dass man vor Gott immer erst was bringen muss, um vor ihm in Ordnung zu sein. Ja? Hintenrum werden wir dann alle ganz schnell plötzlich wie das mittelalterlich katholisch, wenn wir nicht aufpassen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns es immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass alles, was wir vor Gott haben, nur aus Gnade ist. Das heißt, es kommt von ihm und von niemand allein. Und ich stehe hier und sage, nichts habe ich zu bringen. Nichts habe ich zu bringen. Glücklicherweise bringst du alles, Herr. aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das heißt dann einfach, ich komme mit leeren Händen und Gott nimmt mich trotzdem an. Genial, dass man zu diesem Gott mit leeren Händen kommen kann. Und alle, die kommen und stolz sind auf das, was sie da in ihren Händen haben und Gottes Beifall erwarten, die haben es immer noch nicht kapiert. Dass Gott ein Gott ist, zu dem man mit leeren Händen kommen kann, weil alles das nur Einbildung ist, weil alles das nur Trug ist, weil ich nichts zu bringen habe. Und dass man zu Gott mit leeren Händen kommt und Gott dann sagt, weißt du was, ich fülle deine Hände, weil Jesus hat alles Entscheidende schon getan. Aus Gnade seid ihr gerettet. Durch den Glauben. Das ist dann das Letzte. Und das sind übrigens so diese großen Aussagen Martin Luthers auf Latein. Kannst dann sagen, sola gratia, ne? Allein durch Gnade. Und sola fide, allein durch den Glauben. Und solus Christus, allein durch Jesus. Die stecken alle in diesem Vers drin, nur glücklicherweise auf Deutsch und nicht auf Lateinisch, damit wir sie auch verstehen. Ja? Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Was heißt denn jetzt diese letzte Sache? Dieser Glaube, da bringe ich doch jetzt doch was, oder? Ist ja interessant, was heute dann in den Glauben alles reingepackt ist. Und für manche Leute ist Glaube dann schon fast so eine magische Größe, so irgendein Etwas, das ich ansammeln kann und wo ich auch toll stolz drauf sein kann. Guck mal, wie viel Glauben ich mitbringe, ja? Von dem es dann irgendwie abhängig ist von dieser Glaubensmenge, was ich dann auch bekomme von Gott. Oder nicht? Das Seltsame ist, dass diese Glaubensidee nirgends im Neuen Testament zu finden ist. Es gibt im Neuen Testament genau eine Stelle, die die Frage beantwortet, was ist denn eigentlich Glaube? Und die ist sehr deutlich, die steht im Hebräer 11, Vers 1. Da steht, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Punkt, Ende. Ja? Und das Wichtigste an dieser Definition ist die Feststellung, da steckt keine eigene Leistung drin. Da steht nichts drin, was ich tue. Sondern da steht nichts anderes drin, als die Tatsache, dass Gott was tut. Und das sehe ich zwar nicht, aber ich bin bereit, es trotzdem als Wirklichkeit zu akzeptieren, dass Gott was tut, auch wenn ich das nicht sehe. Das ist diese Definition aus Hebräer 11, Vers 1. Und das sind wir wieder beim gleichen Punkt wie bei der Gnade. Das ist Gott, der alles tut. Ich kann mir da nichts einbilden. Ich kann nicht sagen, wow, ich habe so viel Glauben aufgebracht. Jetzt muss Gott, da muss er doch was tun bei so viel Glauben. Darum geht es gar nicht. Glaube ist nichts anderes als das einfache Wort Ja zu allem dem, was Gott mir anbietet als Geschenk, weil ich sowieso nichts habe. Auf dem Camp haben wir ein Lied gesungen, fand ich genial, dass da die Antwort drauf geht. Das hieß einfach, ich sag Ja zu dem Geschenk, dass du für mich starbst am Kreuz und ich liebe dich so sehr. Das ist eine wunderbare Definition von dem, worum es geht bei Glauben. Gott tut alles und ich tue gar nichts, weil ich nichts tun kann und weil ich nicht fähig bin, mir selber irgendwie da was rauszureißen. Und ich komme zu ihm und er bietet mir alles an in Jesus und ich sag Ja, das ist Glaube. Ja? Und dann haben wir das ganze Bild zusammen. Ich sage Ja zu Gottes Geschenk und Gott macht alles neu. Gott schenkt mir neues Leben. Gott vergibt die Sünde. Er geht sogar so weit bis ans Kreuz in seinem Sohn Jesus, der dann stirbt, um meine Sünde zu tragen. Gott verspricht mir immer bei mir zu sein. Gott verspricht mein Leben zu verändern. Auch dieser ganze Bereich, was dann kommt, ich habe ja vor der Simone versprochen, da kommt noch ganz viel, ja. Und es ist ja in der Bibel ein Versprechen, ja, dass es eigentlich erst losgeht mit dem Moment, wo ich mich für Jesus entscheide. Und dann kommt, was kommt dann? Wachstum kommt dann. Dann kommen Früchte des, oder die Frucht des Geistes. Mal aufpassen, Früchte ist falsch. Es gibt nur eine Frucht, ne? Und die beschreibt Paulus in 9 Worten, ne? Und da kann man sich nicht aussuchen, welchen Teil davon man möchte, sondern die Frucht des Geistes. Dann kommt das, was wir mit dem Begriff Heiligung bezeichnen, ja? Dass die Fehler weniger werden. Auch wenn ich nie als Mensch dastehen kann und sage, ich mache jetzt keine Fehler mehr. Aber dass sie weniger werden. Aber wer macht denn das alles? Und da sind wir wieder bei so einem Punkt, wo sich dann die Christen auf die Schultern klopfen und sagen, toll, wie ich gewachsen bin im letzten Jahr. Aber das ist nicht das, was in der Bibel steht. Denn die Frucht des Geistes ist eben die Frucht des Geistes und nicht die Frucht meiner Anstrengungen und die Frucht meiner aller Andachten, die ich gelesen habe und die Frucht aller Predigten, die ich gehört habe und der Gottesdienste, die ich besucht habe und all der christlichen Anstrengungen, die ich unternommen habe, sondern es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und es ist gut so. Weißt du warum? Weil es sonst nämlich keine Frucht gäbe, wenn es an mir hängen wird. Ja? Und diese ganze Geschichte mit Heiligung ist Gott, der mich heiligt. der mich heilig spricht am Anfang und der sagt, jetzt möchte ich durch meinen Heiligen Geist das auch wirken in deinem Leben. Und da kommt dann wieder der Glaube ins Spiel, der sagt ja zu diesem Angebot, sagt ja, bitte komm und mach das. Ich will mich ja nicht mehr selber bestimmen. Ich will mich von dir verändern lassen. Aber das ist keine Leistung, sondern die Leistung vollbringt Gott. Der sagt, hier komme ich wieder mit meiner Gnade und tu was in deinem Leben. Von Anfang bis zum Ende meines christlichen Lebens wird sich zu keinem Zeitpunkt was ändern. Gott tut aus Gnade alles und ich nehme es im Glauben an. Ich sage ja zu Gottes Geschenk und Gott macht alles neu. Und dann kommt es nachher, das Paulus beschreibt. Und es ist genial, könnten wir jetzt durchgehen durch dieses Epheser Kapitel 2. All die Bilder, die er nimmt, das Haus, in das Gott uns einbaut und das Bürgerrecht, das er uns gibt. Und alles, was bis hin zur Ewigkeit, was Paulus hier beschreibt. Ich finde, dieses Kapitel kann man eigentlich gar nicht oft genug lesen, weil es so viel Schönes beschreibt. Und dann lese ich am besten noch das erste Kapitel gleich dazu, weil da fängt es schon an, in diesem Epheserbrief zu beschreiben, was Gott alles neu macht. Aber das Zentrum steckt in diesem Vers, dass Gott mich gerettet hat, weil ich vorbeigeschlittert wäre an diesem großen Ziel. Und er hat alles getan aus Gnade. Und ich nehme es einfach an im Glauben. Das darf ich. So einfach ist es, weil Gott bereits alles getan hat. Und dann macht Gott alles neu. Eines Tages, so stellt sich Gott es vor, wird auch dieses Spiel abgepfiffen. Eines Tages kommt der Moment, wo ich vor Jesus stehe und wo die Frage kommt, wie sieht dein Leben aus? Und die Tatsache ist, eines Tages wird jeder von uns dort stehen müssen und sagen, ich habe ziemlich am Ziel vorbeigelebt. Aber dann kommt Gott. Der kommt jetzt und hier in mein Leben. Und er tut alles dafür, dass ich eines Tages sagen kann, ich habe ziemlich am Ziel vorbeigelebt. Aber dann kamst du und du hast alles verändert in meinem Leben. Und jetzt gehe ich mit dir als Sieger von diesem Platz. Darauf kommt es an. Und Gott tut alles dafür. Dazu lädt er uns ein und dafür danken wir ihm jetzt. Jesus, wir können dir gar nicht genug dafür danken, für das, was du getan hast. Es hängt nämlich alles nur an dir. Du hast alles Entscheidende getan. Und wir bekennen das auch in dem Bild der Taufe, dass du dir radikal genug warst, am Kreuz zu sterben. Und dass unser altes, verpuschtes, am Ziel vorbeigegangenes Leben mit dir gestorben sein kann. Und dass wir heute hier stehen können und nochmal neu die Chance haben, jetzt mit dir in deiner Richtung zu leben. Neues Leben fängt an mit dir. Genial. Und da hört es ja nicht auf. Da lässt du uns dann nicht wieder allein und sagst, jetzt das Mal mach's besser. Sondern im Gegenteil, da fängt es erst an, was du tust in unserem Leben. So viel Gnade, jeden Tag neu. Und wir kommen voll Dank für dir heute Morgen. Kann man dir an einem Morgen in einem ganzen Leben nicht genug Dank geben dafür. Und wir kommen voll Glauben vor dich und sagen neu Ja zu diesem Geschenk. Und das Geniale ist, das weiß ich jetzt schon, dass du dieses Jahr ernst nimmst und beantwortest mit der Fülle deiner Gnade. Danke dafür. Amen.